Im ländlichen Bereich ist der Glasfaserausbau immer noch rudimentär. Netzpalava sprach via Remote Session mit Jürgen Grützner, Geschäftsführer VATM, und Wolfram Rinner, Geschäftsführer Gasline und Mitglied im VATM-Präsidium, darüber, welche Impulse durch die neue Regierung in 2022 gesetzt werden, was Investoren reizt, um in das Asset Glas zu investieren, woran es bei der Breitbandversorgung noch hakt und was für eine Kultur Deutschland jetzt braucht, um effizient den Glasfaserausbau voranzutreiben. Insbesondere im ländlichen Bereich ist der Glasfaserausbau in Deutschland immer noch rudimentär. Wird sich daran in 2022 etwas ändern?
Ja, die Perspektive der Investoren verlagert sich eindeutig in den ländlichen Bereich und daher werden wir da auch massiv aufholen. Wir sehen, dass Infrastrukturfonds, dass Rentenfonds mit einer ganz anderen Anlageperspektive und einem anderen Anlagehorizont längerfristiger investieren können. Und das bedeutet, dass sie viel weiter in den ländlichen Raum hineinbauen können, ohne Förderung, eigenwirtschaftlich. Das geht sehr schnell, viel schneller als der geförderte Ausbau. Und das ist eigentlich ein Anreiz für alle Investoren im ländlichen Bereich auszubauen.
Was reizt Investoren, in das Asset Glas zu investieren?
Was ein Investor reizt, in das Asset Glas zu investieren, ist, dass Glas ein extrem langfristiges oder langlebiges Gut ist. Einmal das Kabelschutz von den Boden vergraben, kann man über die nächsten 30, 40, 50 Jahre darüber Dienste erzeugen, indem man Glasfaser einbläst und wenn man mehr Kapazität braucht, auch Glasfaser nachblasen kann. Unsere Kunden gehen mit uns gerne in den ländlichen Raum, weil dort an der Stelle sie auch ein Alleinstellungsmerkmal haben. Sie können hier den eigenwirtschaftlichen Ausbau vorantreiben, die Kunden an sich binden, sodass wir das Thema Digitalisierung, schnelles Internet auch wirklich in die Fläche bekommen. Unsere Kunden fragen bei uns Projekte schwerpunktmäßig im ländlichen Raum nach zur Investition. Ob wir ins Sauerland weiter reingehen, ob wir auf die Schwäbische Alb gehen, ob wir in den Schwarzwald weiterhin ausbauen. Das sind die Gebiete, die unsere Kunden bei uns nachfragen und eigenwirtschaftlich erschließen wollen. Und somit wird es ein gutes Zusammenspiel zwischen den Access-Betreibern und uns als Backbone-Betreiber in den ländlichen Bereich zu investieren.
Und insgesamt stehen mehr als 40, fast 50 Milliarden Euro zur Verfügung, die hier verbaut werden müssen. Das ist eigentlich deutlich mehr, als der ländliche Raum jetzt in kurzer Zeit verträgt. Das heißt, wir haben es hier einstweilen mit einem richtigen Windhundrennen zu tun. Jeder will so schnell wie möglich die Glasfaser in den Boden kriegen. Und das ist letztlich auch extrem gut für die Kommunen im ländlichen Bereich.
Seit Jahren ist die Gigabit-Gesellschaft das Ziel. Die neue Regierung spricht von Megabit-Versorgung, nur ein Versprecher oder ein Rückschritt in der Denke?
Die neue Bundesregierung hat ein Erbe der alten Bundesregierung zu verarbeiten, denn dort wabert das Recht auf schnelles Internet durch das Gesetzgebungsverfahren, das uns in letzter Minute ja noch präsentiert worden ist. Letztlich geht es darum, dass man nicht schnell genug einen flächendeckenden Glasfaserausbau wie versprochen realisieren konnte. Und als Übergangslösung ist diese komplizierte Konstruktion Recht auf schnelles Internet und Grundversorgung mit ein paar wenigen Megabit eigentlich nicht das Ziel, was wir in Deutschland verfolgen sollten. Wir brauchen eine schnelle Übergangslösung. Das kann eigentlich nur Mobilfunk oder Satellit sein, denn niemand kann zu einzelnen Häusern einzelne Glasfasern verlegen.
Deutschland ist mit seinen 16 Bundesländern föderalistisch aufgestellt. Ist die Bundesregierung überhaupt der richtige Ansprechpartner, wenn es um den Glasfaserausbau geht?
Die Frage muss ich zweigeteilt beantworten. Die Bundesregierung ist einmal sicherlich der richtige Ansprechpartner, weil sie die Richtlinienkompetenz hat. Aber was für uns wichtig ist, dass wir gemeinsam Bund, Länder und Kommunen an einem Strang ziehen, dass die Maßnahmen, die bereits eingeleitet worden sind, Vereinheitlichung der GIS-Plattform, dass das massiv vorangetrieben wird, sodass der ganze Genehmigungspart praktisch über die Bundesländer vereinheitlicht wird, dass wir als bundesweit agierendes Unternehmen nicht in jedem Bundesland andere Richtlinien, andere Gesetze, andere Normen zu befolgen haben, sondern dass das Thema Baugenehmigung in allen Bundesländern gleich abläuft, sprich, wer auf eine digitalisierte Plattform zugreifen kann, dort den Bauantrag einreicht, dass die Behörden die Genehmigungen erteilen müssen, dann auch diese Pläne digital bearbeiten können, sodass es zu einem schnellen Informationsrückfluss kommt, was wir verändern müssen in unserer Planung. Und das auch in Zeiten von Corona, von zu Hause aus im Homeoffice der Angestellten im öffentlichen Dienst bearbeitet werden kann. Und deswegen, die Bundesregierung ist sicherlich der erste Ansprechpartner, weil sie die Richtlinienkompetenz hat, aber die Umsetzung muss in den Ländern passieren. Aber es ist wichtig, dass es von einer Stelle aus vorangetrieben wird, dass es zu dieser Einigung kommt, damit es nicht zu 16 Insellösungen kommen wird.
Gasline ist ein Unternehmen, das in ganz Deutschland für den Ausbau der Glasfaserinfrastruktur sorgt. Aus der Praxis, wo hakt es bei der Umsetzung des Breitbandausbaus und was entwickelt sich positiv?
Also was bei der Umsetzung des Breitbandausbaus aus unserer Sicht hakt, ist tatsächlich, was ich gerade eben gesagt habe, das Thema Beschleunigung der Genehmigungen, was uns immer wieder auf die Füße fällt, dass es unterschiedliche Ansprechpartner gibt, dass jetzt auch speziell in Zeiten von Corona die Bearbeitung zum Beispiel im Bereich Kampfmittel sehr lange dauert. Da wäre es für uns wirklich sehr wünschenswert, wenn man an der Stelle in jeder Kommune einen Ansprechpartner bekommt oder in jedem Landkreis, der die ausbauenden Firmen an der Stelle dann an die Hand nimmt, dass er sagt, er koordiniert die genehmigenden Behörden dazu, sodass wir mit einem Ansprechpartner die Baugenehmigungen vorantreiben können, die verkehrsrechtlichen Anordnungen vorantreiben können, sodass wir an der Stelle Geschwindigkeit aufnehmen. Das Thema Genehmigungen dauert in der Zwischenzeit 3 bis 6 Monate, bis wir tatsächlich in den Zustand kommen, Baugenehmigungen zu erhalten, verkehrsrechtliche Anordnungen zu erhalten. Und das ist für einen schnellen Ausbau deutlich zu lang.
Die Forderung, die Verwaltungsprozesse zu beschleunigen und zu vereinfachen, stellt die TK-Branche schon seit Jahren. Was sollte konkret bei den Bauanträgen und anderen Verwaltungsakten optimiert werden?
Was konkret gemacht werden muss, ist tatsächlich, dass die Digitalisierung in Form von GIS-Systemen, also von geografischen Informationssystemen in den Kommunen Einzug hält, sodass die Bauanträge inklusive der Pläne digitalisiert eingereicht werden kann, dass die Pläne dann auch digital an die zu genehmigenden Behörden weitergereicht werden, dort die Änderungswünsche, die Änderungen eingetragen werden, ein schneller Rücklauf zum Antragsteller passiert, Änderungen eingetragen werden, sodass der Planungsprozess deutlich schneller ist. Stand heute wird der Plan in die einzelnen Behörden gegeben. Die einzelnen Behörden geben die Information zurück, das wird dann zusammengetragen und das dauert einfach deutlich länger, wie wenn man tatsächlich an einem Plan arbeitet, der digital hinterlegt ist. Änderungen für jeden sichtbar sind, dass was weiß ich, die untere Naturschutzbehörde schon weiß, was die Wasserschutzbehörde gerne hätte, dass wir dann an der Stelle schneller zu einem zu genehmigenden Plan kommt. Das wird teilweise in einigen Landkreisen bereits gemacht. Das sind aber dann mit der Insellösung. Landkreis A hat ein anderes Tool wie Landkreis B. Und da wäre es zwingend erforderlich, dass wir uns auf eine einheitliche Plattform, auf ein einheitliches System einigen.
In der Politik hat sich viel verändert. Es gibt die Regierung aus 3 Parteien. Wie sehen Sie als VATM den Einfluss und mögliche Veränderungen in Bezug auf den TK-Markt, insbesondere mit Blick auf den Breitbandausbau?
Ja, ich glaube, die neue Bundesregierung ist für alle eine Riesenchance. Wir müssen raus aus der Kultur von Versprechen und Zielen, die man nachher nicht einhalten kann. Wenn man die falschen Ziele setzt, dann findet man auch die falschen Wege. Und das Problem müssen wir jetzt in Deutschland überwinden. Es ist gut, dass wir keine Jahreszahl genannt haben, weil alle bauen so schnell sie können. Da ist eine politische Vorgabe absolut sinnbefreit. Man muss sich lieber darum kümmern, wie der Staat, wie die Länder, wie die Kommunen den Ausbau unterstützen können. Und das hat Herr Rinner schon vollkommen zu Recht gesagt. Hier wird es auf eine gute Zusammenarbeit von Bund und Ländern ankommen. Und wir müssen uns mit der Politik an einen Tisch setzen können und so, wie das früher auch schon einmal war, überlegen und beraten, was genau passieren muss, bis wann sich Veränderungen auch umgesetzt haben. Und dann kommen wir auch Schritt für Schritt weiter. Einfach nur Ziele zu postulieren, ist ganz sicherlich falsch. Und wir haben mit der neuen Bundesregierung auch die Chance, dass man nicht übertrieben auf Förderung setzt, sondern die Kräfte des eigenwirtschaftlichen Ausbaus nutzt, die noch nie so stark waren wie jetzt ab diesem Jahr.
Was für eine Kultur braucht Deutschland, damit der Breitbandausbau effizienter vorangeht?
Wir brauchen eine Kultur des Machens. Wir müssen loslegen, wir müssen an der Stelle nicht ankündigen. Jürgen Fritz hat gesagt, der Koalitionsvertrag hat ganz, ganz viel Positives auch für unsere Branche. Was jetzt wichtig ist, dass wir aus dem Thema der Ankündigung des Koalitionsvertrags tatsächlich in die Umsetzung kommen, dass das Thema schnell geregelt wird bezüglich einheitlicher Genehmigungen, dass wir an der Stelle wirklich in eine Umsetzung kommen und nicht in eine Ankündigungskultur, sondern das ist das Entscheidende, dass die Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen gestärkt wird. Da müssen wir als Branche sicherlich auch uns nochmal in die eigene Nase fassen. Wir müssen schauen, was ist bereits vorhanden in der Infrastruktur, dass die genutzt werden muss, dass wir uns nicht gegenseitig überbauen, sondern dass wir an der Stelle schauen, welche Kooperationsmöglichkeiten gibt es, dass wir schneller in den Ausbau in den Gebieten kommen und dass wir das nutzen, was bereits da ist.
Gemeinsam besser, das ist eine sinnvolle Zielsetzung und Absicht. Was kann dazu beitragen, damit sich die Player im TK-Markt und die Politik besser synchronisieren und an einem Strang ziehen?
Was wird dazu beitragen? Dazu beitragen wird wirklich, wenn wir genau wissen, welche Infrastruktur ist von wem im Boden verbaut, dass wir an der Stelle diese Infrastruktur auch nutzen können, um einen unnötigen Überbau zu vermeiden. Müssen wir als Gaslein auch sagen, auch wir ab und zu schaffen es, Kommunen zu überbauen oder Glasfaserstrukturen zu überbauen, was unabsichtlich ist, weil man gar nicht bei den Anfragen weiß, dass es bereits Infrastruktur im Boden gibt. Also das Thema Kooperation, Informationsaustausch, Transparenz ist ein Thema, was tatsächlich den Ausbau nochmal massiv beschleunigen wird und wird von uns auch sehr eingefordert.
Wie sehen Sie das als Branchenverband?
Ja, auch bei der Frage des eigenwirtschaftlichen Ausbaus und bei den Beschleunigungspotenzialen gibt der Koalitionsvertrag wirklich die richtigen Impulse. Die Fristen sollen auf die Hälfte verkürzt werden, dann muss man jetzt auch sagen, wie. Und der eigenwirtschaftliche Ausbau soll Vorrang haben, dafür soll es eine Potenzialanalyse geben. Das halten wir für genau den richtigen Weg. Man kann von staatlicher Seite relativ gut berechnen, wo ist mit Sicherheit ein eigenwirtschaftlicher Ausbau möglich. Und man sollte auch berücksichtigen, wo die Unternehmen auf die nächsten 3 bis 5 Jahre vielleicht ausbauen wollen. Nicht verbindlich, das kann man auf 3 bis 5 Jahre natürlich nicht im Detail sagen. Aber so kriegt die Landesregierung eines Landes einen viel besseren Überblick und auch der Bund, wo wann ausgebaut wird. Und vor allen Dingen, dann können wir erst mal auf 3 Jahre Förderung in den Gebieten verzichten, von denen man weiß, dass sie auch eigenwirtschaftlich funktionieren werden. Und dann habe ich eine viel bessere Struktur zwischen eigenwirtschaftlichem Ausbau, wo immer er geht, und Förderung dort, wo sie sein muss.
Bezüglich Breitbandausbau gibt es hierzulande noch etliche Gegenden, die nicht erschlossen oder unterversorgt sind. Wie sieht es in 2022 perspektivisch aus, wenn es dem Bund um den Förderungsansatz geht?
Ja, ich glaube, das Wichtigste ist jetzt, wie wir eben schon festgestellt haben, das, was im Koalitionsvertrag steht, umzusetzen. Diese Potenzialanalyse, wenn die auch von Seiten der Unternehmen mitbefüllt werden dürfte, dann können die Kommunen sehr schnell sehen, wo bleiben weiße Flecken übrig. Wo ist es vielleicht sinnvoll, dass der eine in die eine Richtung baut und der andere in die andere Richtung baut und dann nicht Doppelausbau macht? Das ist volkswirtschaftlich sicherlich der beste Weg und bringt am schnellsten eine flächendeckende Versorgung. In den allermeisten Fällen ohne Förderung. Und nur da, wo wir auch das nicht hinbekommen, da brauchen wir dann Förderung.
Also wir als Unternehmen wissen ja sehr genau, was wir die nächsten 3 bis 5 Jahre ausbauen. Und an der Stelle wäre es sehr sinnvoll, wenn wir dazu abgefragt werden, weil wir wissen, wo wir hingehen, welche Gebiete erschlossen werden können. Wir können dann mit den Access-Netzbetreibern auch den Ausbau der nächsten 3 bis 5 Jahre diskutieren, wissen, wo unsere Backbone-Leitungen gebaut werden müssen. Und da können wir an der Stelle dann schnellstmöglich den ländlichen Bereich erschließen. So wie wir vorher gesagt haben, sind wir im einwirtschaftlichen Ausbau damit deutlich schneller. Und in dieser Zeit wäre es natürlich sehr wünschenswert, wenn das Thema Förderung uns dann ausbaulich konterkariert.
Und man muss natürlich bedenken, dass wir in diesen Zeitabläufen nicht alles auf den Haushalt genau berechnen können, wann dort mal die Glasfaser ausgebaut wird, weil es immer mal zu Verzögerungen an der einen oder anderen Stelle kommen kann und das nächste Projekt startet dann vielleicht erst ein halbes Jahr später. Diese Flexibilität ist aber auch im Sinne der Kommunen, denn sie regelt, dass immer dort, wo die Nachfrage am höchsten ist, wo der Bedarf am größten ist, auch zuerst gebaut wird. Und bei dem vielen Geld, was im Markt ist, ist gar nicht mehr die Frage, ob gebaut wird, sondern ist nur noch die Frage, wann wer drankommt. Und das ist eine neue Situation, die für alle am besten ist.
Ja, also wir als Gasland betreiben unser Geschäft mit allen Access-Netzbetreibern, die es gibt. Und die Anfragen aus dem Bereich Access sind deutlich angewachsen, sodass wir die Aussage als Breitbandanbieter, als Backbone-Anbieter definitiv stützen können. Es ist genügend Geld im Markt, genügend Erschließungen von den privaten Investoren vorangetrieben, sodass ein Ausbau an der Stelle deutlich schneller privatwirtschaftlich passieren wird, wie wenn wir auf die Förderungsmechanismen des Staates zurückgreifen.
Die Netzpalava-Podcast-Reihe präsentiert regelmäßig Interviews mit führenden Persönlichkeiten und Experten der IT, Security und Telekommunikationsindustrie. Die wichtigsten Themen sind Cloud, Data Center, Cybercrime, Infrastruktur und Telekommunikation sowie disruptive Technologien. Die Podcasts sind auf den Plattformen Spotify, iTunes, Google Podcast und Anchor verfügbar. Natürlich auch über die Social-Media-Kanäle von Netzpalava auf Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest, Tumblr, Xing und LinkedIn. Auf YouTube entsprechend als Videocast. Folgt einfach einem der Kanäle @Netzpalava, um keine Folge der Netzpalava-Podcast zu verpassen. Herzlichst euer IT- und Social-Media-Portal Netzpalava.